Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich und ich begrüße Sie zum Grundkurs des Glaubens mit dem Thema Wer ist der Heilige Geist? Das Pfingstwochenende steht vor der Tür. Überall beten wir um den Heiligen Geist. Es gibt wunderschöne Gebete dafür, alte Hymnen und Anrufungen. Komm herab, o Heiliger Geist, oder Komm, Schöpfergeist und andere mehr. Allerdings fällt es vielen Christen gar nicht so leicht, eine Beziehung zum Heiligen Geist zu entwickeln. Wir wissen zwar, er ist eine Person der göttlichen Dreifaltigkeit, aber das allein ist ja schon schwer zu denken. Jesus Christus, der Sohn, ein Mann, der vor rund 2000 Jahren über unsere Erde ging, den können wir noch ganz lebendig vor uns haben. Der Vater, der allmächtige Schöpfer des Universums, der steht uns in seiner Schöpfung und in den unendlichen Weiten des Himmels auch irgendwie greifbar vor Augen. Aber der Heilige Geist? Für alle, die sich jetzt vor Pfingsten, dem Hochfest des Heiligen Geistes, intensiver mit dieser mächtigen und gleichzeitig auch sanftmütigen göttlichen Person beschäftigen möchten, für alle diese ist diese Sendung. Und für uns zugeschaltet aus München ist uns Pfarrer Bodo Windolf. Ich grüße Sie, herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Pfarrer Windolf ist Pfarrer der Pfarrei Christus Erlöser in München-Neuperlach, stammt aber selbst aus Gladbeck. Er ist in der Eifel aufgewachsen und Pfarrer Windolf, bevor Sie den Weg zum Priestertum eingeschlagen haben, haben Sie Musik studiert. Ihre persönliche Beziehung zum Heiligen Geist, hatten Sie die schon von dieser Kindheit, Jugend an oder hat die sich jetzt erst mit der Zeit entwickelt?
Das hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Ich denke, da geht es so, wie Sie es eingangs beschrieben haben, so ist es auch mir gegangen. Der Heilige Geist war doch immer eher etwas Abstraktes. Ich bin natürlich gefirmt worden, muss aber gestehen, dass ich da keine allzu großen Erinnerungen mehr dran habe. Zugang zum Heiligen Geist habe ich eigentlich erst bekommen über eine Pfarrmission. Es war, da war ich so 16 Jahre. Es war ein Pfarrer zu Besuch bei uns in der Gemeinde, der aus der charismatischen Erneuerung kam, hat ein bisschen erzählt, aber jetzt auch nicht allzu viel. Und vor allen Dingen über etwas, was ich als Student besucht habe, das war ein Kursillo. Und da war auf einmal ganz viel vom Heiligen Geist die Rede. Es wurde auch viel zum Heiligen Geist gebetet. Und da ist mir das also in meiner Biografie erstmals bewusst geworden, wie wichtig der Heilige Geist für unser inneres Leben ist, für unser geistliches Leben überhaupt, für das geistliche Leben in der Kirche.
Ich denke, da sind wir schon mitten im Thema, Pfarrer Windolf, denn ich denke, so wie Ihnen geht es wirklich vielen in der no einfachen, normalen, sagen wir, durchschnittlichen Volksfrömmigkeit, einer durchschnittlichen Pfarrei, spielt ja das Sprechen um den Heiligen Geist, auch das Beten zum Heiligen Geist nur wenig eine Rolle, obwohl wir natürlich im Kreuzzeichen den Heiligen Geist immer mit dabei haben und in vielen Gebeten. Und dann Ihre Begegnung dann mit jemandem von der charismatischen Erneuerung. Also die charismatische Erneuerung, auch die katholische charismatische Erneuerung, die scheint ja so etwas den Heiligen Geist wieder zu entdeckt zu haben, hat man den Eindruck.
Ja, man muss sagen, dass die Wiederentdeckung gar nicht so sehr aus dem Katholischen kommt, sondern die charismatische Erneuerung, die ist sehr stark inspiriert von der Pfingstbewegung, die Anfang des letzten Jahrhunderts ihren Ausgang in Amerika genommen hat, sich bis heute in sehr, sehr vielen Denominationen artikuliert und Anhänger findet. Also es geht in die Hunderte von Millionen auf allen Erdteilen. Und die charismatische Erneuerung hat dieses Anliegen, dem Heiligen Geist wieder mehr Geltung zu geben in der persönlichen Frömmigkeit, gegriffen und gewissermaßen ins Katholische übersetzt.
Ich glaube, da stand auch eine so eine entscheidende Erfahrung von Studenten in den USA. Ich glaube, im Jahr 67 war das, wo auch wirklich so ein richtiges, eine richtige Erfahrung des Heiligen Geistes so spürbar war für die jungen Leute. Und ich denke, man hört das immer wieder auch aus charismatischen Gruppen, dass man da so wie ein wirkliches Niederkommen des Heiligen Geistes auf die Menschen und in die Herzen wirklich, wo das spürbar wird.
von diesen Erfahrungen wird von vielen erzählt. Das ist richtig, ja.
Kommen wir vielleicht erstmal zu den biblischen Grundlagen. Eigentlich ist der Heilige Geist in der Bibel ja nicht nur, dass wir glauben, dass der Schrift auch unter Einwirken des Heiligen Geistes geschrieben und zusammengefasst wurde in ihren verschiedenen Büchern. Dadurch ist der Heilige Geist ja sowieso in den Schriften der Bibel präsent, aber er wird auch ausdrücklich immer wieder genannt. Ich denke da zum Beispiel schon an die Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang des Alten Testamentes. Der Geist Gottes wehte über den Wassern.
Ja, so ist es. Es gibt verschiedenste Stellen schon im Alten Testament, wo vom Geist Gottes die Rede ist. Noch nicht natürlich in dem Sinne, wie wir Christen vom Heiligen Geist als dritte Person in Gott, im dreifaltigen Gott sprechen. Aber wir als Christen, wir sagen natürlich, dass in der Sprechweise der hebräischen Bibel der Heilige Geist immer schon präsent ist und auch gemeint ist. Ja, die erste Erwähnung ist gleich in den ersten Versen der Heiligen Schrift gegeben im Buch Genesis, eben die Stelle, die Sie zitiert haben, die Ruach. Also interessanterweise ist der hebräische Begriff für Geist in der Regel, nicht durchgehend, aber in der Regel weiblich. Also die Ruach, die über den Wassern schwebt und ja gewissermaßen die Schöpfungskraft Gottes ausdrückt, die aus dem Urchaos, später wird man sagen aus dem Nichts, das Himmel und Erde erschafft. Ja.
Greifen wir vielleicht nochmal das auf, was Sie gerade gesagt haben. Ruach ist ein weiblicher Begriff. Glauben Sie, ist das so eine reine Zufallsgeschichte, die man so einfach nur mit einer Randbemerkung abtun kann? Oder hat das auch etwas zu sagen, dass Ruach weiblich ist? Hat das etwas über diese Person auszusagen?
Also man muss gerade heute, weil diese Dinge ja auch sehr schnell ideologisiert werden, vorsichtig sein. Aber wenn man im Hinterkopf hat, dass Gott natürlich übergeschlechtlich ist, dass er weder Mann noch Frau in sich selbst ist, sondern dass das, was wir in der Schöpfung als männlich und weiblich in dieser Differenz wahrnehmen und erfahren, dass das ein Urbild in Gott hat, dann trifft man mit Sicherheit etwas ganz Richtiges. In Gott ist die Fülle dessen, was ich in der Schöpfung, insbesondere dann auch des Menschen, in der Männlichkeit, in der Weiblichkeit ausdrückt, in eins vorhanden. Und ich denke, von daher ist das, wofür das Weibliche, das Mütterliche steht, ohne weiteres der Ruach, also dem Heiligen Geist, zuzuordnen. Und von daher glaube ich, dass das sicher kein Zufall ist, dass er insgesamt eher weiblich konnotiert ist in der hebräischen Bibel im Alten Testament.
Gucken wir weiter im Alten Testament, dann finden wir in den Propheten auch ganz oft den Geist Gottes erwähnt, der die Propheten erfüllt, der auf sie herabkommt.
Ja, das sind schon richtige charismatische Erfahrungen, wobei man oft nicht so genau weiß, also man kennt das ja auch aus anderen Religionen, das sind oft auch Erfahrungen, wo man auch immer gut unterscheiden muss zwischen dem, was aus dem Heiligen Geist ist und möglicherweise auch von unguten Geistern verursacht wird, also bis hin zur Raserei und so weiter. Also solche Phänomene werden im Alten Testament beschrieben, sowohl positiv wie auch negativ. Also von falschen Propheten denkt man nur an die Begebenheit auf dem Berg Karmel von Elia, der sich einer ganzen Phalanx von Propheten gegenüber sieht, die sich bis in eine außerordentliche Raserei hineinsteigern. Also das gibt es aber dann eben auch die Erfahrung, dass gewissermaßen die Hand Gottes, so wird es manchmal beschrieben, über den Propheten kommt oder einen Biliam zum Beispiel, der in Verzückung redet, also offensichtlich ergriffen ist von Gott selbst, vom Geist Gottes, der durch ihn den Propheten spricht. Ja, also das sind ganz geläufige Erfahrungen im Alten Testament. Oft aber, muss man auch sagen, ganz nüchtern, wenn, also in der Regel sprechen die Propheten im Alten Testament sehr nüchtern. Der Herr sagt, und das ist auch nach alttestamentlicher Auffassung immer auch gesagt aus der Kraft des Geistes Gottes. Wir kennen eine Stelle, in der ein Prophet gesalbt wird. Ich glaube, es ist nur eine Elisha. Und die Salbung ist immer Begabung mit dem Geist, mit dieser, ja, dieser alles durchdringenden Kraft Gottes.
Wenn wir nochmal zu Elia kommen, der ja ein wirklich mächtiger Prophet war, der hat ja dann auch diese Erfahrung am Berg Horeb, wo Gott sich ihm offenbart, in einem leisen Säuseln, wie einem leisen Windhauch. Das ist ja bestimmt auch schon so wieder ein Bild, das uns an das, was wir vom Heiligen Geist dann später im Neuen Testament erfahren, was da sehr daran erinnert.
Ja, das, also Gott oder der Geist Gottes, er wird sehr unterschiedlich erfahren. Also es gibt die wirklich starken Bilder des Sturmes, also die Kraft einfach, die auch im Heiligen Geist steckt, der das Morsche wegfegt. Also das ist das Erste, was einem einfällt, wenn man vom Sturm redet, sind natürlich alles Bilder. Aber eben auch das Sanfte, das, also der Name ins Deutsche übersetzt, Wind, Hauch, Atem. Das sind Bilder, die eher eben auch das Sanfte, das geradezu Zärtliche und vielleicht in dem Sinne auch das Weibliche hervorheben, also diese Aspekte. Aber es ist immer beides und die Horeb-Erfahrung von Elia war sicher eine, sie steht ja im Gegenüber zu der geradezu furchterregenden Erfahrung auf dem Berg Karmel. Das hat Elia da gelernt. Er ist nicht einfach nur im Erdbeben, im Sturm, im Feuer, sondern Gott ist immer auch, und ich glaube, so erfahren wir ihn sogar viel häufiger, der leise ist, der ganz behutsam zu uns spricht und sich erfahren lässt. Deswegen ja oft auch so leicht übersehbar.
Gucken wir also auf das, was das Alte Testament uns sagt. Er ist auf der einen Seite der Schöpfergeist, der Geist Gottes, also sowas wie der Atem Gottes, noch nicht als dreifaltige Person verstanden, aber als der Atem Gottes, der Gott begleitet, der seinen Befehl ausführt. Ja, und derjenige, der sich offenbart, den Menschen Gottes Willen offenbart, ganz besonders spürbar durch die Propheten, in den Propheten, können wir das so sagen im Alten Testament?
Ja, ich denke ganz klar. Ich möchte vielleicht, das ist mir persönlich ein recht wichtiger Gedanke, das Ganze noch einmal auch deuten im Hinblick auf die Schöpfung. Der Atem ist ja gewissermaßen der Wind, der uns innerlich wird, den wir ausatmen, der uns von innen her mit seiner Kraft, mit Lebensenergie erfüllt. Und das ruft dieses Bild als das, die Tätigkeit des Heiligen Geistes auf. Er ist gewissermaßen die Immanenz Gottes, das In-Sein Gottes in der Schöpfung. Natürlich im Menschen, Jesus wird davon sprechen, dass er wohnt in uns, Paulus, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Und ich glaube, das gilt nicht nur heils-, sondern auch schöpfungsgeschichtlich. Ich möchte da auf etwas aufmerksam machen, was für viele Menschen heute ein großes Problem ist. Wie müssen wir uns eigentlich die Schöpfung vorstellen im Gespräch mit Naturwissenschaften, Evolution und so weiter? Da spukt, glaube ich, in nicht wenigen auch so der Gedanke herum, Gott greift immer so von außen in die Schöpfung ein und auf einmal sind die Dinge da oder wie auch immer, man weiß es nicht so genau. Ich selber denke, dass es das Insein Gottes, des Heiligen Geistes in der Schöpfung ist, durch die so etwas wie Evolution möglich wird. Also dass die ganzen Sinnstrukturen, der unendliche Reichtum der Pflanzen- und Tierwelt, der in dieser Kraft, die nicht von außerhalb, sondern von innerhalb der Schöpfung, die Immanenz Gottes, von der ich gesprochen habe, wirkt und all das hervorbringt, mit den Mitteln von Zufall, Auslese und Mutation und so weiter. Jedenfalls erscheint mir das als eine Möglichkeit, den christlichen Schöpfungsglauben, auch das, was der Heilige Geist als Schöpfergeist bedeutet, in Verbindung zu bringen mit all dem, was uns die Naturwissenschaften sagen und was uns einfach ins Gespräch miteinander bringen kann.
Ich sage auch, die Schriften, die es aus dem Vatikan dazu gibt, die sagen das auch deutlich, dass das die Evolutionstheorie bislang eine Theorie ist, also nicht in allem bewiesen, aber dass sie nicht im Widerspruch zum Glauben steht, wenn sie denn stimmig ist und so. Das muss nicht im Widerspruch zum Glauben stehen, denn die Bibel sagt uns ja, dass Gott schafft. Sie sagt uns ja nicht unbedingt, wie Gott genau schafft. Und ich erinnere mich da auch an ein Gespräch mit einer Freundin, die Geologin ist, die mir mal gesagt hat, man hat in den Naturwissenschaften immer rausgefunden, wie die ganzen Dinge entstehen, aber wie sich das entwickelt. Aber warum, welche Kraft dahinter steht, die eigentlich wie eine Kraft ist, die gegen das ist, was normalerweise passiert. Sie sagte, wenn man ein Haus hinstellt und das über Jahrhunderte stehen lässt, dann wird das zerfallen. Das wird sich nicht weiter entfalten in viele Einzelteile. Also dieses ganze Prinzip des Lebens, was das ist, was da treibt zu einer Diversifizierung, also Entfaltung in viele Details und so weiter, bis hin zu unglaublichen, komplizierten Organismen wie der Mensch. Oder ich habe neulich mal einen Schmetterling gesehen in einem Museum, der hatte tatsächlich als Abschreckung für Feinde zwei Schlangenköpfe auf seinen Flügeln. Also das, wenn wir jetzt vom reinen Zufall reden, das ist eigentlich fast nicht denkbar. Nicht aber, dass wir denken können, der Geist, Gott hat viel Zeit, er kann über eine lange Zeit hinaus einfach durch diesen Atem, der den Geschöpfen inne ist, entfalten und schaffen in einer ganz ruhigen und langsamen Art und Weise.
Genau, so stelle ich mir das vor und glaube, dann bekommt auch der Begriff Schöpfergeist bekommt auf einmal Fleisch und man kann sich vorstellen, wie dieser Geist, der ja Person ist, nach und nicht einfach nur eine Energie, eine Kraft, sondern weiß, was er tut, wie er in und durch die Dinge, auch durch die ganz natürlichen Ursachen, sein Werk tut. Und finde das sehr, sehr schön auch formuliert, wie Sie es jetzt gesagt haben. Ja.
Dann müssen wir aber auch gleich den Schritt weiter tun zur Erschaffung des Menschen. Der Mensch wird ja auch mit dem Atem Gottes noch in einer besonderen Weise ausgestattet.
So ist es, ja. Ja, ich denke mal, dass es ist ja der zweite Schöpfungsbericht, der es so formuliert, dass der Mensch geformt wird vom Ackerboden der Erde, also von unten aus der Materie, aus der unbelebten Materie über einen ganz langen Prozess aufsteigt, aber sich eben nicht allein daraus erklärt, sondern es muss noch etwas von oben gewissermaßen hinzukommen, dieser Kuss Gottes, dieses Einhauchen des Odems Gottes, des Geistes, der Ruach in den Menschen, die ihn befähigt, lieben zu können, in eine Du-Beziehung eintreten zu können, das muss hinzutreten zu dem, was wir Evolution nennen, damit der Mensch erweckt wird zu diesem Geschöpf, als das Gott ihn gedacht hat. Und das ist auch eine Zuschreibung eben an den Geist, der dieses Abbild Gottes sein, so drückt es der erste Schöpfungsbericht aus, in uns hervorruft, indem er ja uns mit seinem Odem begabt. Ja, genau.
Ich glaube, an der Stelle können wir ein wenig Musik hören und dann haben wir den Schritt ja schon halb begonnen, der uns vom Alten Testament dann ins Neue Testament führt. Darüber sprechen wir dann nach der Musik weiter. Wer ist der Heilige Geist? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns im Grundkurs des Glaubens, jetzt so kurz vor Pfingsten. Unser Gast ist Pfarrer Bodo Windolf aus München und wir haben eben gesprochen über Gottes Geist, der alles Geschaffene durchwirkt, allem Geschaffenen, allem Lebendigen inne ist, es bewegt und es entfaltet, zur Fülle bringt und gleichzeitig aber auch dem Menschen in besonderer Weise gegeben ist, dass er liebesfähig werde und ein Du für den anderen Menschen und für Gott. Der Geist Gottes, der die Propheten des Alten Testamentes schon getrieben hat. Und vom Alten Testament, den Propheten, ist der Schritt nicht weit ins Neue Testament. Da steht ja auch ein großer Prophet direkt an der Grenze, Johannes der Täufer. Der Täufer ist wieder derjenige, der auch uns mit dem Geist Gottes berühren will. Und dann natürlich Jesus Christus, der von Anfang an eigentlich seine Mission hier auf dieser Erde mit dem Wirken des Heiligen Geistes gemeinsam beginnt. Pfarrer Windolf, nicht wahr?
Ja, so ist es bei seiner Taufe. Gut, ganz am Anfang natürlich allein die Empfängnis Jesu, Geist gewirkt. Matthäus bezeugt es, Lukas bezeugt es. Im Lukas-Evangelium spielt der Heilige Geist eine ganz besondere Rolle. Er ist nicht nur der, der dann auch den Täufer bewegt, also steht natürlich ganz prominent am Anfang des öffentlichen Auftretens bei der Taufe. Ist vielleicht eine der ersten Stellen, wo uns Gott als der Dreifaltige begegnet. Die Stimme von oben, du bist mein geliebter Sohn, der Sohn selber, der sich ja gewissermaßen in die Wasser des Jordans beugt, um sich taufen zu lassen. Und der Heilige Geist, der in Gestalt einer Taube auf ihn herabkommt und ihn dann gleich hinaustreibt in die Wüste. Also Lukas drückt es sehr drastisch aus. Ich glaube, Lukas ist es oder Markus, bin jetzt gar nicht so sicher. Jedenfalls, dass er hinausgetrieben wird in die Wüste, das ist ja die Vorbereitungszeit auch sicher in Erinnerung an die Wüstenwanderung des Volkes Israel vor dem Einzug ins gelobte Land. Nochmal die Exerzitien Jesu, bevor er dann öffentlich vor die Menschen treten wird.
Das heißt, der Heilige Geist ist immer da, wo auch Jesus ist. Das heißt auch oft, dass er, ja, ich weiß immer wieder, dass auch er das Gebet sucht im Geist, den Vater sucht, ist nicht ganz genau so entfaltet, wie wir das hier, also die Dreifaltigkeitslehre, wie wir es heute kennen von unserer langen Tradition her, die Schriften für uns erschlossen hat, aber doch eigentlich teilweise unausgesprochen, teilweise ausgesprochen ist der Heilige Geist immer mit präsent.
Ganz eindeutig. Unterschiedlich in den Evangelien. Johannes wird ihn besonders deutlich machen als den, der gewissermaßen Jesus ablöst. Also mit solchen Worten wie, es ist gut, dass ich gehe, damit der kommen kann, den der Vater euch senden wird, der Paraklet, der Beistand, der Tröster, der euch an alles erinnern wird, was ich euch gesagt habe. Also hier wird deutlich, dass Jesus gehen muss, er, der Mensch gewordene, gebunden an Zeit und Ort, um dem Platz zu machen, der sein Werk fortsetzen wird über alle Zeiten und Orte hinweg, der also universal machen wird, was in Jesus Christus die Gestalt einer einmaligen, geschichtlich auch ganz klar fixierbaren Person dargestellt hat.
Da können wir dann vielleicht auch den Satz verstehen, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, vor seinem Tod schon, es ist gut für euch, dass ich gehe. Und dann eben da die Verheißung des Heiligen Geistes direkt darauf folgt.
Ja. Es gibt da ein schönes Bild eines der ältesten Kirchenväter, Irenäus von Lyon, der einmal von den zwei Händen des Vaters gesprochen hat, mit denen er, der Vater, in die Welt hineinwirkt. Einmal die eine Hand Christus selbst, der Mensch gewordene, in dieser ja so unglaublich kurzen Zeitspanne seines irdischen Lebens. Und die andere Hand ist der Heilige Geist, mit der er über alle Zeiten und Orte hinweg weiterwirkt in die Welt hinein. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, das auch deutlich macht, wie sehr das ganze Heilswerk das gemeinsame Werk des dreifaltigen Gottes ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, jeder auf seine Weise.
Ich habe mal versucht, mir das so auf eine vielleicht etwas kindliche Art und Weise vorgestellt, aber versucht mir so darzustellen, dass der Heilige Geist ja die innige Liebesbeziehung ist, die zwischen Vater und Sohn herrscht und die so eine Liebesbeziehung in einer Art, dass sie schon eine eigene Person ist, sich in dieser Beziehung am innigsten ausdrückt. Und wenn Jesus zum Vater zurückgeht, wird diese Beziehung in gewisser Weise frei für uns alle anderen auch.
Ja.
Wir sagen, geht aus Vater und Sohn hervor. Das ist ja unser Glaubensbekenntnis, die beide uns diesen Geist senden können. Genau. Schauen wir mal vielleicht auf die Symbole, die der Heilige Geist, die für den Heiligen Geist verwendet werden in der Bibel, aber auch in langer Tradition. Die sagen ja auch immer etwas über den Heiligen Geist aus. Da ist einmal wie eine Taube, das ist bei der Taufe zum Beispiel, kommt das vor. Genau, die Taube vielleicht als Bild des Heiligen Geistes. Was sagt die uns aus über den Geist Gottes?
Also ich selber weiß nicht, ob es da wirklich eine ganz eindeutige Deutung gibt. Die wäre mir jedenfalls nicht bekannt. Es gibt die Taube gerade auch in der Antike als ein Symbol der Liebe, gewissermaßen das Verbindende zwischen zwei Liebenden. Die Taube ist auch die als Bote gebraucht wird, insbesondere eben die Brieftaube. Die Taube steht auch für das Leichte, das sich im Wind bewegende. Natürlich auch die Taube von der Arche Noah, die mit dem Ölzweig, es ist ja für uns zu einem Friedenssymbol geworden. Der Heilige Geist ist immer auch der Geist des Friedens und der Versöhnung. Also das ist jedenfalls, das sind die Assoziationen, die ich mit dem Heiligen Geist oder mit dem Bild der Taube verbinde. Vielleicht darf ich da an der Stelle was einflechten, was vielleicht auch ikonografisch ganz interessant ist. Es gibt ganz, ganz wenige Abbildungen des Heiligen Geistes, in denen er als Mensch oder in menschlicher Gestalt gemalt wird. Bekannt ist die Dreifaltigkeitsikone von Rubeljow, die ja das an das Mal bei Abraham, dieser drei Männer bei Abraham erinnert. Vielleicht kennt der ein oder andere, der Hörer, Urschalling, wo am Chiemsee bei Prien, eine kleine Kapelle, wo der Heilige Geist auch mit im Prinzip weiblichen Zügen dargestellt wird, eine Gestalt, aber drei Köpfe, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist, ich weiß nicht mehr wann, ich glaube im 17., 18. Jahrhundert verboten worden, den Heiligen Geist so darzustellen, weil es uns biblisch so nicht überliefert ist. Er darf tatsächlich nur in Bildern, die wir jetzt eben ja auch besprechen wollen, malerisch dargestellt werden. Eines dieser Bilder, das häufigste ist die Taube und dann natürlich Feuerzungen oder ist vielleicht ein ganz interessantes Detail.
Gilt das denn bis heute, dieses Verbot, oder hat sich das einfach so eingebürgert, dass man den Heiligen Geist in diesen Bildern darstellt?
Also ich glaube, es wird niemand heute exkommuniziert, der den Heiligen Geist so malt, aber also das wird man in einer Kirche, kirchliche Kunstwerke offiziell dargestellt werden, gilt das bis heute. Also der Heilige Geist, meines Wissens, der Heilige Geist dürfte nicht in einfach einer menschlichen Gestalt dargestellt werden. Die Ausnahme ist tatsächlich Dreifaltigkeitsikone, aber eben im Rückgriff auf diese Darstellung aus dem Alten Testament, die ja erst eine späte christliche Deutung ist, das auf den dreifaltigen Gott hin zu deuten.
Die geheimnisvolle Besuch der drei Männer bei Abraham, die ihm seinen Sohn angekündigt haben. Das Bild, was Sie eben schon genannt haben, ist das Feuer. Das ist uns bei Pfingsten jetzt natürlich besonders nah, die Feuerzungen. Auch Feuer hat ja uns viel zu sagen, eben erinnert uns auch an den Dornbusch, der brannte und nicht verbrannte.
Das, also dieses Zeichen der Offenbarung Gottes, der Heilige Geist ist der Offenbarer Gottes. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr außer im Heiligen Geist. Er ist das Licht, in dem wir den Sohn überhaupt nur in der rechten Weise glaubend wahrnehmen können, sehen können, genauso den Vater. Ich denke mal, das ist ein Aspekt. Dann steht das Feuer natürlich auch für Reinigung. Der Heilige Geist, der immer wieder auch Feuer in der Kirche sein muss, Sturm, das Morsche, das Unreine, sei es in der Kirche, in uns selbst, zu reinigen, in seinem Feuer zu läutern, steht einfach für die Kraft des Feuers, natürlich nicht im zerstörerischen Sinn, sondern und dann das Feuer der Liebe. Ich denke, das kommt aus unserer Erfahrung, dass wir sagen ja nicht umsonst entbrannte nicht das unser Herz oder brannte uns nicht das Herz, Jünger von Emmaus, oder wenn jemand verliebt ist, dass man spürt es ja geradezu manchmal ein wohliger Schmerz, diese unglaubliche Inbrunst der Liebe, entzünde in uns das Feuer der Liebe, also das gerade in unserer Zeit, wo alles so lasch und lau auch leider Gottes in der Kirche zugeht. Es steht für Leidenschaft, für Begeisterung, für Freude, die überschwängliche Freude. Also ich glaube, das ist alles mit dem Feuer aufgerufen.
Dem Feuer wird auch geformt, geschmiedet, Gold unter anderem. Dann ein weiteres Bild, das wir für den Heiligen Geist kennen und das Jesus selber gebraucht, ist der Wind, nicht? Der Geist Gottes weht, wo er will. Das heißt, auch im Wind finden wir den Heiligen Geist symbolisiert.
Ja, also ich bin ein passionierter Radlfahrer und da merkt man, was der Wind tut. Denn man sieht ihn nicht, der ist nicht greifbar, man kann ihn nicht fassen, er weht wirklich, wo und wie er will und wie unangenehm, wenn er als Gegenwind, also das ist ziemlich übel, wenn man lange mit dem Radl gegen den Wind fahren muss und wie schön, wenn man ihn im Rücken hat. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Bild für den Heiligen Geist, der dem Bösen in uns Widerstand entgegenbringen möchte, wenn wir denn auf ihn hören und ihn nicht einfach beiseite legen, und der uns beflügeln möchte, der uns stärken möchte, Rückenwind geben möchte in allem, was wir Gutes tun. Und ich bin sicher, dass er der ist, der in den Impulsen, die wir so haben, in den Gedanken, in den guten Gedanken, dass er wirkt. Und ja, man kann da fast sagen, selig der Mensch, der auf solche Impulse hört, der sich antreiben lässt, das zu tun, was der Heilige Geist durch ihn tun möchte. Und wie furchtbar, wenn jemand die Antenne für ihn verloren hat. Also
vielleicht auch noch im Bild des Windes ist der Gedanke drin, dass man ihn nicht sieht, aber die Auswirkungen von ihm sehen kann.
Von denen habe ich gesprochen. Ne?
Genau.
Also der Heilige Geist, der wird vor allen Dingen in seinen Wirkungen, in seinen Früchten, die Bibel spricht ja nicht umsonst von den Früchten des Heiligen Geistes, erkannt. Das ist auch der Grund, warum wir in der Regel, also die Gebetssprache der Kirche ist natürlich immer wieder auch zum Heiligen Geist, aber die Regel ist das Beten im Heiligen Geist, zum Vater, durch den Sohn, im Heiligen Geist. So ist ja die bekannteste Schlussformel der liturgischen Gebete. Der Heilige Geist, er will in uns beten, will in uns wirken und gar nicht so sehr, also wenn man es so ausdrücken mag, ihm kommt es gar nicht so sehr darauf an, dass wir ihm allzu viel Beachtung schenken. Also ich bitte das jetzt nicht misszuverstehen. Hauptsache ist, wir glauben, wir hoffen, wir vertrauen und wir lieben in ihm und durch ihn. Also das ist gewissermaßen seine hauptsächliche Sendung. Aber damit das geschieht, beten wir natürlich immer wieder auch zu ihm und um ihn.
Ein viertes Bild, das mir noch einfällt, wenn ich an den Heiligen Geist denke, ist das Bild des Wassers, das erfrischend ist, das Leben bringt. Man kennt aus dem Alten Testament auch die Bilder von dem Strom, der vom Tempel ausgeht. Und als Tempel hat man auch das Bild gesehen, Jesus ist der Tempel, aus dessen geöffnete Seite das Wasser fließt, eben sein Geist fließt in die Welt, um der Welt neues Leben zu geben. Auch das Wasser ein Bild für den Heiligen Geist.
Ja, und ein Bild, das den Heiligen Geist auch in Verbindung bringt mit der Taufe, die ja auch Vermittlung des Heiligen Geistes ist, noch einmal dann bestärkt in der Firmung, aber eben das Lebensspendende, er ist der Lebensspender, so wie das Wasser Leben spendet, er ist der ja kühlt, so heißt es ja in einem der großen Hymnen, in der Hitzehauchung, wie geht es jetzt noch?
Haucht die Hitzekühlung zu.
Genau, ja. Also, aber vor allen Dingen natürlich der Geist als Lebensspender, als der uns das Übernatürliche, das göttliche Leben schenkt, über uns ausgegossen, aus der Seite Christi entströmend, natürlich diese unglaublich schöne Vision von Ezechiel mit dem Wasser, das aus der Ostseite des Tempels zu einem großen Strom wird, an dessen Ufern ja die Bäume, das Paradies gewissermaßen erneuert wird. Ja, ich denke, das vor allen Dingen ist es, was das Bild des Wassers uns über den Heiligen Geist sagen möchte.
Also viele Bilder haben wir, die versuchen zu umschreiben und sich dem zu nähern, was der Heilige Geist für uns Christen ist. Wir hören jetzt noch etwas Musik, aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen in dieser Sendung natürlich auch zu Wort kommen, wenn Sie Fragen haben zum Thema, wer ist der Heilige Geist im Grundkurs des Glaubens, sind alle Fragen herzlich willkommen. Sie können natürlich auch gerne anrufen, wenn Sie selber auf eine bestimmte Art und Weise, die vielleicht hilfreich sein könnte für andere Hörer, erfahren haben, wer der Heilige Geist ist. Also Erfahrungen persönliche mit dem Heiligen Geist gibt es viele, aber die sind jetzt nicht immer übertragbar auf andere Lebensgeschichten. Aber wenn Sie etwas haben, was Ihnen geholfen hat, zu verstehen, wer der Heilige Geist ist, können Sie natürlich auch gerne anrufen. Wer ist der Heilige Geist? Das fragen wir im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Und mit uns verbunden ist Pfarrer Bodo Windorf aus München. Und eine erste Hörerin hat sich gemeldet. Es ist Frau Gerlinde Meyer aus Tannhausen. Grüß Sie Gott, Frau Meyer.
Grüß Gott. Hier ist Gerlinde Meyer. Ich habe eine Frage. Ich habe jetzt die Sendung verfolgt. Und ich habe mal gelesen, in der Bibel steht irgendeiner Stelle, nur die einzige Sünde, wo nicht vergeben ist, ist gegen den Heiligen Geist. Und das verstehe ich nicht ganz.
Mhm, genau, die Frage das, gleich weitergereicht an Pfarrer Windorf. Genau, Jesus sagt das mal. Jesus sagt das im Neuen Testament, die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann, ist die Sünde wider den Heiligen Geist.
Genau,
was kann das
bedeuten? Genau, das habe ich mal gelesen und an dem stoße ich mir immer und weiß nicht, was das bedeutet.
Richtig? Mhm, genau. Dankeschön für Ihre Frage, Frau Meyer.
Ja, es ist schon viel gerätselt worden über diese Stelle. Ich kann nur meine persönliche Deutung geben. Ich bin zutiefst überzeugt, dass es letztlich keine Sünde gibt, die Gott nicht vergibt. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass der Mensch auch erkennt und anerkennt, dass das Schuld ist, dass es vielleicht sogar allerschwerste Schuld ist. Wer Gott um Vergebung bittet, wird niemals von ihm abgewiesen. Aber ich vermute, dass Jesus damit meint, es gibt Sünden, die uns so in uns selbst verschließen. Es gibt Sünden, in denen wir gewissermaßen die Zugänge der Gnade so sehr in uns, um es in diesem Bild zu sagen, in uns zustopfen, verstopfen, dass wir, also ganz sicher aus eigener Kraft sowieso nicht, aber dass es möglicherweise da kein Herauskommen mehr gibt. Wobei ich glaube, dass das Dinge sind, die der Mensch selber verursacht. Gott spielt bei diesen Spielen nicht mit, wo Menschen sich mehr und mehr verschließen. Aber wir kennen das auch aus der Biografie von Menschen oder vielleicht sogar aus der eigenen. Je mehr ein Mensch oder eine Sünde, eine schlechte Gewohnheit, auch innere Verruchtheit, je öfter man es tut, umso mehr wird es zu einem Habitus, zu einer inneren Haltung, zu etwas, wo man nicht mehr herauskommt. Und ich denke, dass, also so interpretiere ich diese Stelle, dass die Sünde wider den Heiligen Geist darin besteht, sich selber immun zu machen gegen das Wirken des Heiligen Geistes, dem Heiligen Geist durch mein permanentes Schlechthandeln, Schlechtdenken die Möglichkeit zu nehmen, überhaupt noch Zugang zu mir zu finden. Aber wie gesagt, das ist eine Stelle, über die haben sich schon sehr viele, vielleicht auch bessere Gedanken gemacht, aber das ist das, wie ich diese Stelle für mich interpretiere.
Könnte man vielleicht auch sagen, dass es in dem Moment, wo sich ein Mensch direkt gegen den Heiligen Geist wendet, wie auch immer das konkret aussehen mag, dass er dann im Endeffekt diese vitale Verbindung, die zwischen ihm und Gott noch besteht, im Heiligen Geist so abschneidet, dass für Gott irgendwie gar kein Herankommen mehr ist. Könnte das sowas in der Richtung gemeint sein?
Ja, ich denke, das kann auf vielerlei Weise geschehen. Es kann im direkten, unmittelbaren Widerstand gegen den Geist geschehen.
Bewussten Entscheidung vielleicht auch.
Ja, natürlich. Das ist klar. Das ist immer vorausgesetzt, dass der Mensch weiß, was er tut. Ich weiß zum Beispiel nicht, mir fallen Menschen ein wie Kinder, Kindersoldaten, die von Anfang an darauf abgerichtet wurden, zu töten und Böses zu tun, zu einer Zeit, wo sie selber noch nicht einsichtsfähig waren. Ich glaube da, ich hoffe mal für solche Kinder, dass sie eine ganz große Barmherzigkeit finden. Aber die Menschen, die so etwas tun, das geht für mich ganz deutlich in die Richtung Sünde wider den Heiligen Geist, wo erwachsene Kinder zu Tötungsmaschinen machen. Also das sind Dinge, die gehören zum Schrecklichsten, was Menschen tun können.
Sofern sie nicht schon selber in dieser Maschinerie gesteckt haben. Nicht, das ist manchmal so schwer zu durchschauen. Aber wir können da wohl darauf vertrauen, dass Gott selber sieht, wo eine bewusste Entscheidung wirklich gegen ihn, gegen die Quelle des Lebens, gegen die Güte, die Liebe bewusst stattgefunden hat. Oder wo Menschen auch teils mit eigener Schuld, aber teils auch ohne eigene Schuld in so einen Kreislauf hineingeraten sind, der sie mehr und mehr dann in so einen Strudel des Bösen hinabreißt.
Genau.
Ich danke Frau Meier für Ihre Frage. Sie sehen, Frau Meier, einfach zu beantworten ist sie nicht. Da haben sich schon viele den Kopf drüber zerbrochen, aber vielleicht waren das so ein paar Gedanken, die uns helfen können, uns dieser Frage zu nähern. Herr Schreiber aus Nitteldorf ist der nächste Gast in dieser Sendung. Grüß Sie Gott, Herr Schreiber.
Grüß Gott. Entschuldigung, ich habe den Namen nicht mehr von den Herrn Geistlichen.
Pfarrer Windolf.
Windolf. Ich habe mich einen kleinen positiven Beitrag leisten. Und zwar, Ihnen wird so bekannt sein, der Gebetsschatz von Pfarrer Alois Maria Weigel. Und da drin ist auf Seite 166 der Heilige Geist Rosenkranz angeführt. Dieser Heilige Geist Rosenkranz wurde eine Mutter Vogel, Katharina Vogel in München, 1956 offenbart und ihr gesagt, dass große, gotterleuchtete Männer gesendet würden, wenn viele den Heiligen Geist Rosenkranz beteten.
Das heißt, das ist eine Gebetsform, in der in diesem Rosenkranz ganz besonders der Heilige Geist angerufen wird.
Ja. Ja, ich kenne diesen Heiliggeist Rosenkranz und habe ihn auch immer wieder mal gebetet. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Form, den Heiligen Geist zu bitten, dass er komme, ihn anzurufen. Ja, also kann ich auch eigentlich nur jedem empfehlen, das immer mal wieder zu tun, vielleicht genau in diesen Tagen.
Mhm. Dankeschön, Herr Schreiber, für diesen Hinweis. Danke. Vielleicht noch ein letzter Punkt, der auch uns heute immer wieder vor Fragen stellt, vor allem dann, wenn wir mit der charismatischen Erneuerung in Kontakt, in Berührung sind. Da ist auch immer wieder von der Taufe im Heiligen Geist die Sprache. Es wird immer wieder gefragt, hast du schon die Taufe im Heiligen Geist empfangen? Was ist darunter zu verstehen, Pfarrer Windolf?
Ja. Ich bin jetzt nicht, ich komme nicht aus der charismatischen Erneuerung. Ich möchte da deswegen auch eher etwas vorsichtig antworten. In der Pfingstbewegung ist es geradezu Kriterium, ob jemand wirklich gläubiger Christ ist oder nicht. Und zwar nicht unbedingt im Gegensatz, aber doch als eine unabdingbare Ergänzung zur Taufe. Also die Taufe im Heiligen Geist ist zumindest meines Wissens das Eigentliche, während wir als Katholiken ganz klar sagen, das ist das Sakrament der Taufe, sei es nun, dass es als Kind empfangen wurde oder später als Erwachsener in einer bewussten Entscheidung, dass die Taufe, die sakramentale Taufe mit Wasser und der Taufformel, die uns Jesus ja selber überliefert hat, uns in die Verbindung zu Gott, als Kinder Gottes bringt. In der charismatischen Erneuerung ist das gewissermaßen ins Katholische übersetzt und die Taufe im Heiligen Geist ist, soweit ich weiß, eine besondere Erfahrung des Heiligen Geistes, die einhergeht dann auch mit Zungenrede. Da muss ich gestehen, dass ich da oft nicht so genau weiß, wie ich glaube, dass es das gibt. Paulus spricht sehr eindeutig davon. Ob alle, die das behaupten, wirklich in Zungen reden können, das weiß ich nicht. Ich bekomme es immer mal wieder mit, wie das geschieht. Und also wenn ein Heiliggeist-Lied gesungen wird, was dann in angebliche Zungenrede übergeht, da muss ich gestehen, da bin ich meistens eher etwas skeptisch. Aber ich denke mal, das sind Dinge, die das ist eine Sache persönlicher Frömmigkeit. Da mag ich mir jetzt auch kein Urteil erlauben. Das ist einfach das, was ich persönlich dazu denke.
Vielleicht könnte man auch als Wichtiges festhalten für uns, dass es die katholische Überzeugung ist, der Heilige Geist, dass wir ihn empfangen haben in der Taufe, grundgelegt in der Firmung, dann nochmal in einer besonderen Weise der Heilige Geist als Stärkung dazu gespendet. Im Endeffekt sind das auch vielleicht, könnte man sagen, so etwas wie Samenkörner, die der Entfaltung bedürfen. Man kann natürlich getauft sein und dieser Same, der in einen gelegt wurde, entfaltet sich nicht wirklich. Vielleicht kann es ja tatsächlich sein, dass durch Gebet und eine besondere Hinwendung, Anrufung des Heiligen Geistes, da auch eine besondere Entfaltung manchmal stattfindet, könnte man so sagen vielleicht.
Ein ganz banales Bild, also was mir da ganz gut gefällt, Kaba und Milch. Wir haben die Taufe, auch die Firmung oft so, dass einfach der Kaba, also ist das Kaba oder der Kaba, ich weiß es jetzt gar nicht,
aber der Kakao
sagen wir, genau, dass er auf die Milch draufkommt, aber sich nicht hineinrührt gewissermaßen in unser Leben. Und wir sind getauft, wir sind gefirmt, es ist der Same, der da ist, aufgehen muss oder gewissermaßen hineingerührt werden muss in unser Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass so etwas wie Geisttaufe, aber dass auch das ist ja nicht einfach nur, es genügt da ja nicht einfach nur diese einmalige Erfahrung zu machen, sondern das muss sich dann auch weiter auswirken ins Leben hinein und darauf kommt es letztlich an, dass das, was Gott uns schenkt in der Taufe, in der Firmung, an Heiligem Geist, an Gaben des Heiligen Geistes, dass wir uns da eigentlich mitten in unserem Alltag immer wieder neu veröffnen. Und dann wird's, ja, um es nochmal in diesem Bild zu sagen, gewissermaßen hineingerührt, durchdringt, kann der Heilige Geist unser Leben, unser alltägliches Leben wirklich durchdringen. Taufe im Heiligen Geist, das sind so Hocherfahrungen, die sich aber nur bewähren müssen in der Nüchternheit des Alltags. Und da merkt man, ob jemand wirklich sein Christsein im Heiligen Geist lebt oder nicht.
Und ich denke, dazu können wir jetzt gerade vor Pfingsten auch Gottes Segen erbitten, seinen Heiligen Geist erbitten, ganz besonders in diesen Tagen. Ich danke Ihnen, Pfarrer Windolf, dass Sie uns sich die Zeit genommen haben, uns noch etwas zu erläutern. Wer ist der Heilige Geist? Herzlichen Dank Ihnen. Ihnen ein gesegnetes Pfingstfest. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich Ihnen Ihre Gabi Fröhlich und Pfarrer Windolf bitten wir noch um seinen Segen dazu.
So segne, geleite und erfülle euch mit seinen Gaben jetzt zu diesem Pfingstfest und über dieses Pfingstfest hinaus. Der Allmächtige, der Barmherzige, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.